Sicherheitshinweis. Die nachfolgende Sendung ist auch für versierte Kunstsammler, erfahrene Vernissagegänger und abgebrühte Rhetorikprofis geeignet, die ihre Fähigkeiten auf dem Kunstparkett perfektionieren wollen.
B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Da öffnen wir immer unsere Türen, schieben die Regler hoch und laden uns interessante Gäste ein zu einem noch interessanteren Thema. Bis zu diesem Sonntag findet die älteste Kunstmesse der Welt in Köln statt, die Art Cologne. Sie ist auch gleichzeitig die größte Kunstmesse in Deutschland. Über 200 Aussteller zeigen dort die neuesten Trends in Sachen zeitgenössische Kunst. 60.000 Besucher werden da noch bis Sonntag erwartet. Ja, und die Galeristen, die hoffen natürlich darauf, dass fleißig verkauft wird. Das wollen wir natürlich mal zum Anlass nehmen, um über richtiges Verhalten und Benimmregeln auf einer solchen Kunstmesse zu sprechen. Die Sprache, die Kleidung, das Verhalten, das muss ja alles gelernt sein, um dann nicht irgendwie als dilettantischer Anfänger rumzustehen. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, über Kunst zu sprechen? Gibt es Alternativen zu dem ganzen Sprachlametta von den Kunstexperten? Ja, und wie kommen wir da möglichst ungeschadet über die Messe und mit einem schicken Bild unter dem Arm wieder nach Hause? Darüber wollen wir heute sprechen mit Christian Sehrendt. Er ist Kunstwissenschaftler und Buchautor, hat eine Reihe populärwissenschaftlicher Bücher, ich glaube es sind 10 Stück an der Zahl, geschrieben. Die tragen dann solche Titel wie »Das kann ich auch«, »Geier am Grabe Van Goghs«, »Ist das Kunst oder kann das weg?« Es sind Geschichten, Märchen, Mythen. Heute ist er in Mainz und ich sag mal hallo Christian.
Guten Abend Thilo.
War die Einführung okay?
Alles bestens, ja.
Sehr gut. Hier in unserer Kölner Redaktion sitzt aus dem Online-Team Susanne Basakaya. Grüß dich.
Hallo.
Wie ist es mit dir und Kunst?
Es gibt so ein paar Künstler, die ich spannend finde, aber ich bin jetzt nicht so sehr versiert. Aber also für mich ist ganz wichtig, dass es so einen leicht ironischen Unterton hat, dann fahre ich voll drauf ab. Ja.
Sehr gut. Und ein Mikrofon daneben. Timo Gramp ist aus der Redaktion. Kunstmessengänger? Ja, nein.
Eher weniger, eher banausig das Ganze. Ich fragte mich vorgestern in meinem Lieblingsteehaus in Bonn, wo auch immer die Wände voll behangen sind mit Kunstwerken, warum dieses Ding, das so aussieht, als wäre ein Affe drüber gelaufen, 700 Euro kosten sollte.
Das klären wir mal, warum das so teuer ist. Ich würde sagen, wir führen erstmal ein bisschen unseren Gast ein. Christian Sehrendt. Christian, auf deiner Visitenkarte oder prinzipiell hast du Visitenkarte? Und wenn ja, was steht da drauf?
Ja, ich habe welche, die sind aber irgendwie so dünn geworden. Also das ist falsches Papier verwendet worden und deshalb sind die irgendwie so ein bisschen peinlich. Das ist schon mal scheiße, wenn man halt eine zu dünne Visitenkarte hat, ja, oder wo die Schrift zu groß ist, dass das aussieht wie so ein geriatrisches Produkt. Mhm. Bei mir ist jetzt das Papier zu dünn geraten und die Schrift zu groß, sodass die Leute denken, das verteilt er irgendwie im Altersheim, weil er da denen irgendwelche Aquarelle für die Kantine andrehen will. Aber inzwischen bin ich aber darüber hinweg und verteile die Karten trotzdem, weil ich denke, das ist... Irgendwann ist es so peinlich, dann ist es wieder cool und alle denken, es ist der mit den komischen Visitenkarten mit der Riesenschrift und die nehme ich dann doch gerne.
Und steht da irgendwie nur Name und Adresse und alles drauf oder hast du dir irgendwie noch einen künstlerisch wertvollen Satz einfallen lassen?
Das hängt so ein bisschen ab von der Karrierestufe, auf der man steht. Also am Anfang gibt's Leute, die schreiben allen Ernstes Dr. Des, also angehende Kunsthistoriker, die ihre Doktorarbeit aber noch nicht fertig gemacht haben, geben schon damit an, indem sie schreiben Dr. Des, das heißt so viel wie Doktor designiert, also wenn er die Arbeit dann wirklich abgibt. Aber ich finde, das ist so ein bisschen Gutenberg-Style. Den Doktortitel drauf pappen ist auf jeden Fall in Ordnung, aber eigentlich will ich dahin kommen, dass nur noch mein Name da steht und gar nicht mehr die Berufsbezeichnung, gar nicht mehr mein Fach, sondern einfach nur noch Christian Sehrendt. Das steht dann so für sich, so wie Job oder so, ne? Oder wie Lagerfeld. Aber ich meine, es kann gut noch 30, 40 Jahre dauern, bis ich so weit bin.
Ich habe in deinem Buch gelesen, es gibt Visitenkarten von Kunststudenten, die schreiben drauf, interessiert mich nicht.
Ja, das ist ein Klassiker. Oder ich selber, als ich Kunststudent war, also ich hatte litt unter dem Größenwahn zeitweise, selbst ein Künstler sein zu wollen und hatte dann natürlich als allererstes Visitenkarten gedruckt und da stand einfach nur drauf, mit dir bin ich fertig und sonst nix. Aber ich kam damit nicht weit. Wir können ja später noch darüber sprechen. Also ganz wichtig im Kunstmarkt, Networking. und Socializing und das alles. Und mit solchen Karten kommt man nicht weit.
Ich habe eine kleine Schnellfragerunde, habe ich mir ausgedacht, Christian, weil ich gedacht habe, dann wissen wir gleich, woran wir sind bei dir. Du sagst einfach, welcher von den Begriffen zu dir am meisten passt. Ja?
Okay.
Realismus oder Surrealismus?
Surrealismus.
Popmusik oder Konzeptpop?
Oh, wo ist denn da der Unterschied? Also Popmusik, ja.
Geld in Kunst investieren oder essen gehen?
Essen gehen.
Lieber Van Gogh oder Van Damme?
Ich meine, man muss sagen, Van Damme ist also auch nicht mehr so der aktuellste. Bring doch mal einen frischeren Namen. Van Damme war übrigens...
Seagal.
Der ist genauso auch so ein abgehangener Schinken.
Mir ist keiner mit Van eingefallen.
Okay, dann also eher Van Gogh.
Okay. Prosecco-Schnittchen oder Flaschenbier-Currywurst?
Flaschenbier-Currywurst.
Schweigen oder Fluchen?
Schweigen.
Hast du einen Lieblingskünstler, Christian?
Van Gogh.
Seit gerade eben.
Seit eben, genau.
Nein, gibt es jemanden, der dich irgendwie total begeistert? Sagst du, das ist dein absoluter Liebling?
Das kann man so nicht sagen. Ich hatte mal einen Künstler, der mich begeistert, aber wenn ich das jetzt sage, ist es mega peinlich. Das ist ungefähr so, als ob man sich aus seinem Tagebuch was vorliest gegenseitig, was man im Alter von 14 oder 15 geführt hat. Ich war jahrelang Anhänger von Dalí.
Oh.
Ah ja, aufstöhnen überall. Bevor ich dann zum Konzeptpop kam, war ich Anhänger vom Surrealismus. Und dann das Schlimmste, ich habe selber surrealistisch gemalt. Das ist kaum zu glauben. Ich habe das natürlich alles vernichtet, obwohl es heute dann Millionenwerte wären. Aber Dalí ist im Prinzip peinlich, aber Dalí ist halt auch gleichzeitig äußerst populär. Und Dalí kommt auch wieder. Zum Beispiel bei der kommenden Documenta jetzt in Kassel, Documenta 13, steht Dalí schon wieder auf der Künstlerliste. Also von daher bleibt peinlich und dann seid ihr irgendwann wieder obendran.
Haben Sie Zeit, weil ich auch den Dalí-Bart getragen?
Ja, aber ich hatte nicht diesen Ocelot-Code zur Verfügung, mit dem der Bart immer eingerieben wurde.
Also ich meine, jetzt Sie, Christian, da musst du uns noch mal ein bisschen auf ein Update bringen. Was ist das für ein Code? Ach so, Code, also von Kacke.
Ja, genau. So. Also nicht der Da Vinci Code, sondern also Dalí hat sein Bärtchen gezwirbelt und mit diesem Code von diesem, was ist denn das, Ocelot, so ein Katzen, eine Mischung zwischen Ratte und Katze. Ne? Mhm. Und mit einem unbeschreiblichen Geruch. Und dieses Bärtchen war halt so eingerieben mit diesem Code und das spricht schon für sich, oder?
Nee, es klingt halt in erster Linie auch ekelhaft, muss man sagen.
Ja, ne? Aber das ist natürlich Teil seines Konzepts. Also der ist ja rumgerannt und hat sofort also jeden Journalisten angefallen, der nicht bei drei auf dem Baum war. Mhm. Und dann mit diesem Bart und so. Und naja, ich glaube, seine Frau hatte schon länger kein Küsschen mehr gekriegt von ihm.
Lass uns doch mal kurz, du warst selber Maler auch, ne? Du hast ernsthaftes Interesse gehabt, Künstler zu werden.
Ja, aber ich hatte, also wie du hast es ja selber in unserem Workshop neulich auch probiert. Ja,
muss man dazu sagen, ich war bei dir und dachte, ich könnte ein paar Tipps schon vorher bekommen und habe ein Bild gemalt, das ich versucht habe, auf der Art Cologne an die Galeristen zu bringen. Wie das gelaufen ist, das hören wir später uns noch an. Aber
Aber man kann es sich jetzt schon anschauen bei uns auf der Seite. wissen.dradio.de, genau.
Es ist so ein bisschen Surrealismus, ne?
Wie, war es dein Bild? Ja. Nein, da hatten wir uns doch geeinigt, das sei abstrakter Expressionismus.
So,
aber dein Problem war, du warst nicht expressiv genug.
Es geht so Richtung
aber auch wiederum
Pollock,
nicht abstrakt,
oder?
Ja, Pollock, aber Pollock sozusagen mit auf dem Rücken
mit
gefesselten
Valium.
Händen. Also Pollock auf Valium und nicht auf Wodka. Also.
Genau.
Und das kann natürlich nichts werden.
Ja, ihr werdet lachen. Also ich hab's, in der Tat habe ich ein Angebot bekommen über die Summe, um die Spannung ein bisschen zu heben.
Das schweigen wir lieber noch.
Nee, das sage ich nachher.
Nein, bitte nicht.
Aber sahen deine Bilder in den Frühphasen bei dir genauso aus?
Mhm. Meine Bilder waren so vertrocknete Landschaften, also so wüstenartig mit abgestorbenen Bäumen und so weichen Uhren, die wie Camemberts auf den Zweigen hingen und so weiter.
So ein Dalí-Bild kenne ich aber auch mit der Blume, mit der Frau, deren Gesicht aus Blüten besteht.
Nein. Ja, und dann so irgendwie Ameisen über die Titten laufen und so. Also das war...
Das habe ich bei mir zu Hause.
Jetzt kommt das alles raus. Wir sind eigentlich viele, ne? Du bist nicht allein, sondern wir sind ganz viele Kitsch. oder Fanatics.
Nee, eigentlich. Nee, ich mag die, das ist das einzige Bild, was ich von Dalí gut finde. Vielleicht kriege ich gleich mal, weil das sehr schlicht ist. Mhm. Normalerweise stehe ich da gar nicht so drauf.
Ja, die anderen sind natürlich immer überladen und so mit diesen ganzen Knochen und so.
Und den Schubladen, Uhren, die zerfließen und so.
Brennende Giraffen und so, wir kennen das.
Und es hat ja sicherlich, Christian, dann nicht bei dir gereicht mit der Malerei, ne? Sonst wärst du ja noch dabei.
Ja, ich war sozusagen auf einem Erfolgstrip. Es war so in meiner Heimatstadt Kassel. Mhm. Dachte ich, als großer Sohn dieser Stadt wirst du in die Geschichte eingehen. Das kann man alles beschleunigen, indem man gleich dort direkt Kunst studiert. Ist auch nicht weit weg von Mutti dann. Also könnte man halt zu Hause essen und warm essen und dann tagsüber Kunst studieren gehen. Mhm. Aber nach einer mehrstündigen Prüfung wurde mir bescheinigt, also überhaupt kein Talent zu haben. Und das hat mich aber nicht davon abgebracht, mich weiter zu bewerben. Die nächste Bewerbung in Hamburg, was eigentlich schon ein besseres Image hat, also als Kassel so von der Größe der Kunsthochschule her und Weltstadt und so weiter, schönste Stadt Deutschlands, bla bla bla. Mhm. Und da haben sie mich dann angenommen. Und dann dachte ich, das war also ein fataler Schub in Richtung Größenwahn. Ich dachte, wenn sich 600 Leute bewerben für so einen Studienplatz und nur 30 in die Anfängerklasse aufgenommen werden, das ist schon der Ritterschlag. Du hast es schon, Junge, jetzt brauchst du gar nichts mehr machen. Aber ich wusste nicht, dann beginnen die Schwierigkeiten erst.
Aha, okay. Das heißt, also ich meine, dann ist es de facto hast du dann gesagt, nee, ich nehme diese Kunstszene, die da existiert, lieber literarisch unter die Lupe.
Ja, ich meine, es ist natürlich, an der Kunsthochschule kann man nicht mehr so erwarten, dass man ein verschultes Lernprogramm vor sich hat. So nach dem Motto, so jetzt malen wir erstmal Steine ab. Und also früher war das ja so, erst hat man Stillleben gemacht und dann, also vor 100 Jahren, dann durfte man Gipsfiguren abmalen und zum Schluss, das war die Krönung dann im 5. Studienjahr, durfte man lebende Modelle abzeichnen, abmalen.
Das klingt spannend.
Das ist gut, ja. Aber das gibt's heute nur noch in der Volkshochschule oder in ähnlichen Institutionen. Und heute geht man an die Akademie und dann ist man schon so ein kleiner Künstlerfürst und versucht dann, muss sich dann einfach so auf freier Wildbahn orientieren und man muss vor allem lernen, wie man sich anschleimt.
Networking hast du vorhin gesagt.
Genau, man muss sich anschleimen, aber nicht so, dass es auffällt. Also man muss im Prinzip ganz cool bleiben und sich trotzdem irgendwie einem Professor, einer Professorin zuordnen und da in so eine Clique sich da irgendwie rein verbeißen, weil nur so kriegt man dann Galeriekontakte oder die Möglichkeiten bei Gruppenausstellungen teilzunehmen. Also wenn man diesen Code nicht beherrscht, wie man elegant schleimt. Wenn man das nicht beherrscht, ist schon mal ganz schlecht.
Ich dachte, man macht sich so ein bisschen rar und dadurch weckt man das Interesse. Also man, die Arbeit ist toll, man zeichnet sich aus über die tolle Arbeit und steigt da auf.
Ja, aber wenn einen noch keiner kennt, hat es keinen Sinn, sich rar zu machen, weil es fällt dann nicht auf, dass man nicht da ist.
Stimmt, das ist so ein bisschen schwierig.
Ja.
Da hast du natürlich recht. Wir machen auch heute bei Facebook, Susanne, das Thema Kunstmesse, Erfahrungen, Berichte. Welche Frage haben wir da gestellt bei Facebook nochmal?
In welche Fettnäpfchen seid ihr schon mal auf Ausstellungen getreten?
Genau.
Also es gibt ein paar Leute, die das Thema gut finden und geteilt haben, aber noch keinen,
okay,
der sich dazu geäußert hat.
Einfach mal gespannt, mal gucken, was da reinkommt. Timo, du warst auf einer Kunstmesse schon auch mal oder seltener eher?
Eher seltener.
Okay, dann also hast du auch noch gar kein Fettnäpfchen, wo du sagen kannst, das ist dir mal passiert oder?
Nee, das ist natürlich das Praktische dabei. Nee, also das Interesse hält sich so ein bisschen an Grenzen, würde ich mal sagen.
Sehr gut. Ich habe musikalisch heute für die Sendung, nachdem Christian Sehrend mir gesagt hat, Musik interessiert ihn nicht, einfach selber mal die Playlist zusammengestellt. Es ist eine kleine Reise und zwar zu den Kunstmessen, zu den größten Kunstmessen weltweit. Es ist London, es ist New York, es ist Miami, es ist Basel, es ist Köln mit dabei. Und aus jeder Stadt habe ich einfach einen Künstler genommen, der entweder bei der Eröffnungsparty dieser Vernissage oder dieser Kunstausmesse schon gespielt hat oder eben dort wohnt. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal ein erstes musikalisches Break. Es ist Peter Licht, die erste Nummer mit Begrabt mein iPhone. Peter Licht, Begrabt mein iPhone. Wir reden heute über Kunstmessen, Biennalen, das sind die Leistungsschauen. Warum wird hier gelacht?
Peter heißt er.
Peter, wir haben ihn mit 2 T geschrieben, er nennt sich doch dann Peter Licht. Es geht um zeitgenössische Kunst und wir wollen natürlich wissen, wie benimmt man sich jetzt richtig auf der Kunstmesse? Und dafür haben wir einen Experten heute unter uns, Christian Sehrend. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Vernissage, wobei Vernissage sagt man eigentlich auch nicht mehr, oder?
Nee, das ist out, Vernissage, das klingt so nach 4711 und nach Tante Gertrude. Man sagt Opening.
Ah, Opening, okay. Ja. Ist es generell so ein Trend, dass man Englisch,
ja. Englisch und dann vielleicht in Zukunft Chinesisch, aber so weit bin ich noch nicht.
Wir wollen da hingehen auf die Vernissage. Da stellt sich natürlich die erste Frage, was ziehen wir denn eigentlich an? Also die Kleidung an sich, was würdest du denn sagen, Christian, was sollte man denn anlegen?
Also ich habe jetzt persönlich immer so eine Cargo-Hose an, in die ich so alles Mögliche reinstopfen kann und ein Karo-Hemd. Das ist so neutral, aber das ist jetzt nicht für jeden was. Also um so ein bisschen edler zu wirken, man muss sich mal angucken, wenn man in den Raum reinkommt, wo so Kunstvolk anwesend ist, jeder ist irgendwie individualistisch gestylt und dann doch wieder konform. Also irgendwie ist es dann doch wieder eine einheitliche Masse. Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten, da herauszustechen. Eben entweder konsequent schwarz, was ich aber auch wieder so ein bisschen affig finde und auch überholt. Also wenn man von Kopf bis Fuß wirklich in schwarz daherkommt, Hemd bis oben hin zugeknüpft und sich dadurch halt so, ja, das ist dieses Architektenschwarz.
Genau, aus den 90ern.
Ja, das ist so 90er-mäßig, wer da und dazu noch irgendwie Glatze und Kastenbrille, ich finde, es ist so ein bisschen kläglich. Ist auch so ein bisschen feige, weil das ist wie so eine Uniform für Möchtegern-Intellektuelle. Und wenn man sich da reinschmeißt, okay, da ist man sicher, aber man reißt jetzt auch irgendwie nichts.
Du hast gerade gesagt, man will irgendwie auffallen. Also muss man auffallen?
Nee, man will Distanz haben. Ich meine, wenn alle jetzt in der Masse der bunten Vögel, ne, da fällt die graue Maus auf oder eben der schwarze Rabe, der dann äußerlich eben so halt symbolisieren will, ich stehe über den Dingen, ich halte Abstand zu dem Rummel hier, ich bin irgendwie so vergeistigt. Mhm. Das soll der Schwarze ausdrücken.
Aber Nerdbrillen, also diese mit dem etwas dickeren Gestell, ist schon auch angesagt.
Ist auf jeden Fall der neue Mainstream und deshalb reicht es nicht, einfach nur so eine schwarze Kastenbrille zu haben, sondern die muss auch noch in einer knalligen Farbe sein. Ich habe jetzt neulich gesehen, Nerdbrille in glänzend violett und sowas. Ne? Oder, oder in weiß.
Auch also, gut, auch gut.
Das ist dann nochmal eins drauf. Und dann gibt es halt auch noch diesen schlampigen Künstlerlook. Also nicht mehr so dieses klassische 70er, 80er Ding so mit Fellweste und so Patchouli-Mief, sondern heute ist das so ein bisschen halt so Hipster, mittlerer Westen, also Manhattan meets Neukölln. Ne?
Okay.
Also, ihr wisst, was ich meine, das sind halt, man trägt wieder Vollbart und irgendwie so die Klamotten so Vintage-Sachen so quer durcheinander gemixt und so, also du weißt ja selbst, du hast ja auch mal so eine Nummer gedreht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie ist es denn bei der Schuhwahl? Also darf man dann einen bunten, knalligen, roten Sneaker anziehen oder ist es dann schon wieder, begeht man einen Fehler?
Ja, Sneaker sind sicherlich nie verkehrt. Vielleicht erleben wir auch bald das Comeback der Jesus-Latschen oder gleich barfuß. Ja. Wobei das bei der Hundescheiße-Dichte in Neukölln natürlich ein Problem wird.
Ja, und so ein Künstler-Rucksack, also viele haben auch so ein Täschchen noch dabei.
Ja, also so dieses, am besten eine Tasche, die so exakt das Format von einer Platte hat, so dass man so ein bisschen auf den DJ-Look auch macht und das auch noch mitnimmt. Also diese exakt quadratischen Umhängetaschen.
Was war denn das schrägste Outfit, das du mal auf so einer Kunstmesse gesehen hast? Gibt es da irgendwas? Kannst du dich an irgendwas erinnern?
Eigentlich nicht. Also
es gibt alles. Also es gibt die Schalfraktion, die aus Schlangenleder.
Ja, es gibt auch gelegentlich eben völlig nackt. Das wäre nochmal was.
Das hast du schon gesehen, oder? Das wäre mal was.
Jemand hat mir Bilder gezeigt von einer Vernissage, wo Leute nackt rumliefen, ja. Also das könnte es sein, aber ich habe es selber noch nicht in Natura gesehen.
Kann man sich da eigentlich wohlfühlen oder schließt sich das eigentlich aus? Bei mir kommt da so ein leichtes Unwohlsein auf.
Wenn man so ganz nackt ist unter bekleideten Menschen, also sicherlich fühlt man sich da wohl, oder?
Na, das Nackte meine ich weniger.
Nee, ich meine, natürlich fühlt man sich auf Vernissagen nie wohl. Die meisten Menschen fühlen sich im Kunstbetrieb oder in der Kunstszene natürlich sehr unwohl. Das vergisst man immer wieder. Für 99% aller Menschen ist moderne Kunst und zeitgenössische Kunst der letzte Scheiß. Und das vergessen wir immer. Wir stecken ja sozusagen mittendrin in diesem Kunsttornado, weil wir dauernd auf Vernissagen und Openings gehen und auf Messen und sonst was und praktisch nur noch Künstler und Künstlerinnen oder Kunsthändler kennen. Aber insgesamt sind die Leute, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren, das ist wirklich eine Randgruppe. Das sind nicht mal irgendwie 1% der Bevölkerung. Und man sollte vielleicht auch mal darüber reden, warum sich viele Leute so unwohl fühlen, ne, in der Konfrontation mit Kunst.
Sie übrigens selbst auch manchmal, oder?
Ich natürlich auch. Und dann, also so oft wie möglich bleibe ich natürlich zu Hause und schwänze diese Ereignisse. Nur wenn es unbedingt sein muss, gehe ich dann hin. Aber auch nicht zur Vernissage, sondern dann eher später, wenn es leer ist. Auch für viele Kunstbetriebsakteure ist die Vernissage oder die Messesituation krasser Sozialstress. Also man muss immer gucken, wer ist jetzt wichtig, mit wem kann ich jetzt irgendwie anhauen, ohne dass das auffällig wird. Man muss ja immer gucken, wenn ich mich mit einem unterhalte, läuft im Hintergrund nicht einer rum, der noch wichtiger ist? Und wie werde ich dann jetzt diesen Hansel, der sich an mir festgebissen hat, elegant los, damit ich hinten an diesen anderen wichtigeren Kunden oder Kollegen oder so rankomme? Also das kennt ihr vielleicht auch, wenn man jetzt mit überhaupt beim sozialen Event oder Tagung oder Party rumsteht, wie dann manch einer so flackernde Augen kriegt, flackernden Blick kriegt und unruhig wird, während er mit einem spricht, weil er hinter deiner Schulter schon einen entdeckt hat, der wichtiger ist. Und du bist eigentlich schon längst sozusagen, du wirst schon abmoderiert und der ist auf dem Sprung. Und das ist natürlich, das ist der absolute Stress.
Ich meine, was machst du dann? Also im Endeffekt verwickelst du doch dann denjenigen in noch längeres Gespräch, oder?
Ja, aus Sadismus, klar. Und dann auch noch, wenn es ein Händler ist, dann auch am besten auch noch Kaufinteresse simulieren, sodass er denkt, ah, jetzt habe ich gleich einen Abschluss und so. Und dann am Ende, oh, ist doch irgendwie nix. Meine Frau sagt, 3 Pünktchen, weg. Aber das ist ja auch nochmal das Problem. Viele Kunsthändler können auf den ersten Blick erkennen, ob jemand ein ernsthafter Interessent ist oder nur ein verbummelter Kunststudent oder irgendein Freak.
Also das ist spannend. Weißt du, wie man das so macht?
Da bin ich noch nicht hundertprozentig drauf gekommen. Also, aber ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich was frage, aus fachlichem Interesse oder andere Leute meiner Kragenweite, dass dann gesagt wird, information only for buyers.
Also die direkt wissen, auf Englisch.
So ungefähr, ja. Oder steht ein Schild drunter unterm Bild. So nach dem Motto, also das muss jetzt hier nicht jeder wissen, was das kostet und ob das schon verkauft ist und ob wie hoch die Auflage ist jetzt von dieser Fotoarbeit, weil du kaufst eh nichts. Das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Und das ist halt so eine Art es gibt einen ganz feinen Code. Und die Händler erkennen sozusagen ihresgleichen, ihr Milieu, ihre Stammkunden. Ihr angepeilten Kundenkreis erkennen den instinktiv und wenn man den nicht simuliert perfekt, dann fällt man sofort aus dem Raster raus.
Das wollen wir natürlich lernen. Da wollen wir natürlich heute hinkommen, dass die auch sagen, nee, bleib bei uns stehen und die Entlarvung wollen wir sozusagen wegkriegen.
Ja, aber dazu müssten wir im Prinzip geistige Fähigkeiten eines Gutenbergs haben. Also eine Mischung aus Gutenberg und Gerd Postel. Man müsste so eine Art perfekter Hochstapler sein, weil die meisten von uns haben ja kein Landhaus in den Hamptons, sondern haben irgendwie andere Einkommensebenen. Und dann müsste man wirklich sich wie so ein Schauspieler hineinversetzen können in so ein Upper-Class-Arsch und dann, also das können nur wenige.
Aber dann könnte ich doch sagen, okay, nehmen wir mal an, ich nehme das schwarze Outfit, Nerdbrille drauf, okay, schwarz ist vielleicht ein bisschen.
Das darf aber nicht billig sein. Ich meine auch, ich denke, Boss reicht auch nicht mehr aus. Das ist auch schon irgendwie Mittelstandsramsch in den Augen der High Art, Upper Class, bla bla bla, Heinis. Da muss man schon mehr drauflegen. Man muss aussehen wie Dieter Meier, der Heinz von Yellow, ja. Und mit diesem Einstecktuch und so, das hat Klasse.
Und dann muss ich arrogant gucken in diesem Outfit. Genau, also ich muss den arrogantesten Blick haben.
Der arrogantest mögliche Blick und dann sozusagen so mit mühsam geöffnetem Mund halblaut nuscheln zum Galeristen. Sagen Sie mal, haben Sie auch was Interessantes da?
und dann hast du das schon mal gemacht?
Ja, ich habe doch nicht diese Klamotten. Ich habe doch eben erklärt und so weiter. Ich habe weder Stilempfinden noch Geschmack und auch nicht die entsprechende Geldbörse, um mir diesen Kram. Also höchstens, man könnte sich sowas leihen im Theaterfundus, aber das hat dann immer diesen Mottenkugel-Mief, wenn man da im Frack aufkreuzt.
Das heißt, Messekatalog unter der Hand ist auch ein No-Go, oder?
Wenn ich wirklich wichtig bin, dann habe ich irgendwelche Praktikanten, die das für mich tragen, diesen Kram. Ich trage doch nicht selber den Katalog. Ich muss mich nicht durch den Katalog kämpfen, weil ich die totale Ahnung habe oder ich habe irgendwelche Scouts, die mir vorher sagen, hier, Koje da und da, da und da, da und da. Die sagen mir schon, was mich interessiert. Und da gehe ich dann gezielt hin und muss nicht in Kataloge studieren. Kataloge studieren, das ist für Touristen.
Okay, also den Katalog lassen wir weg. Wir sind angezogen. Wir kommen jetzt dahin auf diese Veranstaltung. Was ist los? Als erstes Schnittchen oder als erstes Umgucken?
Schnittchen. ja, Schnittchen höchstens sagen, packen Sie mir mal hier das ein für meinen Bullterrier.
also Essen ist nicht so auf so einer Veranstaltung, doch. Also ja, auf der Vernissage einen kleinen Haps nehmen ist doch... Dann denkt man gehört irgendwo dazu.
Man darf aber nicht aussehen. Es gibt übrigens auch Penner, die eigentlich aus guten Verhältnissen kommen, aber irgendwann mal abgestürzt sind. Warum aber diesen Habitus noch drauf haben und haben auch noch so ein paar gute Klamotten in der Garderobe. Mhm. Man darf nicht in den Verdacht kommen, man ist irgendwie so eine abgebrannte Figur, sondern man muss schon, man isst später dann, das ist es ja gerade, man haut sich nicht einen Wanst mit Schnittchen voll, sondern nach der Messe geht's auf irgendwelche Dinner und diese Dinner werden organisiert von den führenden Galerien. Und da sitzen dann auch nur die 10, 12 auserlesensten Sammler oder Stammkunden der Galerie und noch ein paar, weiß ich, Museumsdirektoren und manchmal wird auch noch ein Künstler dazu eingeladen.
Da komme ich aber per se als Zuschauer nicht hin oder gibt's da auch eine Möglichkeit, mich einzusneaken?
Nee, man kann höchstens, so, wenn man rauskriegt, wo dieses Dinner stattfindet, könnte man vorher da einen Job als Kellner annehmen. Also, aber näher kommt man nicht ran.
Okay. Aber Essen und Trinken ist ja auf der Vernissage generell erstmal nicht verpönt. Also man kann sich ja da was holen, man kann auch was trinken.
Auf jeden Fall, ja.
Also eher ein Prosecco oder eher die Bierpulle?
Je nachdem, zu welcher Zielgruppe man gehört. Also wenn man jetzt zu diesen Vollbartträgern aus Neukölln gehört, die in Trainingsjacke rumlaufen oder als Mesekopie, dann natürlich die Bierflasche und nicht das Prosecco-Glas, was man am besten dann noch so tantenhaft mit abgespreizten kleinen Finger sich zum Munde führt.
Okay, sehr gut. Wir machen auch an der Stelle wieder ein kleines musikalisches Zusammenhang. Gibt es irgendwas bei Facebook schon, wo wir sagen können...
Hört doch mal auf mit diesem blöden Facebook.
Ja, das ist modern.
Lass uns doch mal in Ruhe unterhalten und nicht immer diesen...
Ich muss doch wir aber auch doch mal, irgendwie arbeiten hier.
Wir müssen ja mal gucken, was da reinkommt. Das kann ja sein, dass die Leute totale Traumata von Kunstmessen haben und wir müssen das ja zu Wort kommen lassen.
Die deswegen, trauen sich alle noch
nicht. Nee, ist ja okay. Ja,
aber wenn man da was schreibt, dann gehört das auch gleich, diesem Facebook. Ja. Dann gehört das gleich Zuckerberg und hat alle Rechte daran, oder?
An das heißt, du hast keinen Facebook-Account oder wie,
Christian? Nee, habe ich nicht.
Ah. Nee, brauchst du nicht. Hast nicht nötig, oder?
Nee, also das ist irgendwie nicht so mein Ding, da immer irgendeinen Scheiß zu posten und so.
Warst du schon mal auf der Art Basel Miami Beach?
Auf dem ersten Teil, also in Basel.
Okay.
Das ist toll, ja, das ist also für mich, also da kommen wirklich Sammler aus der ganzen Welt und ja, das ist ein ganz großartiger Menschenzoo, den man da dann besichtigen kann. Also richtig so, richtig auch so abgeschmackt neureich, wie man sich das vorstellt. So Ladies in so einem Leoparden gemusterten Fummel und irgendwelche Lifting-Unfälle kann man da also besichtigen. Oder neulich habe ich, also beim letzten Mal in Basel habe ich gesehen, dachte ich, oh Gott, da ist ja jemand mit einem Kleinkind unterwegs. Also so ein Kinderwagen wurde durch die Menge geschoben, aber drin saß ein kleiner Hund. Also im Kinderwagen. Und geschoben wurde das ganze Ding von einer bezaubernden Lady, die ich auf Mitte 90 schätze, aus Manhattan. Es passiert wirklich. Also, und dann natürlich die ganzen Herren im marineblauen Zweireiher mit Goldknöpfen gibt es auch noch.
Da haben wir nochmal eine Variante.
Aber Christian, wusstest du, dass es einen Christian-Serien-Fanclub auf Facebook gibt?
Das wurde mir gesagt von Digital Natives und das habe ich natürlich auch mit einem huldvollen Schmunzeln zur Kenntnis genommen.
Mit 273 Mitgliedern.
Oh, also ist das deine Familie?
Sämtliche uneheliche Kinder.
Nein, was ist das? Also du kennst die Menschen nicht?
Ich kenne die Menschen nicht, also... Aber toll, dass es sowas gibt. Toi, toi, toi. Ja.
Das ist ja interessant.
Internet, wirklich eine tolle Sache. Ich bin voll fürs Internet.
Ich wollte ja gerade eigentlich mal fragen, Christian, bist du noch ein willkommener Gast da oder bist du schon der Crasher von den Kunstmessen?
Nee, ich halte mich ja zurück und gifte lieber aus dem Hintergrund und bin nicht so bekannt. Also ist jetzt nicht so, dass Leute meine Visage da erkennen würden und sagen, du darfst hier aber nicht mitmachen bei diesem Opening oder bitte Finger weg von den Schnittchen, das ist nur für ernsthafte
Okay, man hat noch nicht keinen Hass gegen dich.
Nee, das glaube ich nicht, aber es gibt sicher Leute aus dem Kunstbetrieb, denen diese Art von Bücher, die ich mache und zum Teil mit meinem Kumpel Sten Kittel zusammen als Duo, die Bücher, die wir machen, Es gibt Leute, die fühlen sich nicht ernst genommen von diesen Büchern und die werfen uns vor, wir seien sowas wie Populisten. Also Leute, die Vorurteile gegen Kunst eben noch stärker machen oder ausbeuten und letztlich also keine seriöse Auseinandersetzung damit suchen. Und für mich oder für uns geht es eher darum, sozusagen diesen verbalen Bullshit anzugehen, der im Kunstmarkt verbreitet wird. Also parallel zum akademischen Bullshit der Soziologen und Psychologen und Geisteswissenschaftler gibt es eben auch so ein Jargon im Kunstbetrieb, im Kunstmarkt, den man unbedingt die Luft rauslassen muss, weil der überhaupt nichts aussagt über die Kunst, sondern nur so eine Vernebelungstechnik ist.
Na, dadurch nimmst du aber der ganzen Szene die Geheimsprache, ne?
Ja, das ist natürlich ein Problem, der Geheimcode, den man nicht akzeptiert oder den man zu knacken versucht. Und es ist natürlich so, heutzutage reicht es nicht, wenn man sagt, also ich habe hier ein Museum und da stelle ich Maler aus oder Bildhauer, sondern heute wird alles eben so intellektuell aufgepimpt. Also man sagt nicht mehr, ich male oder ich verkaufe Malerei, sondern ich vertrete eine bestimmte künstlerische Position. Das ist es heute. Oder ich habe, also um auf dich zurückzukommen und deine glücklosen Versuche mit abstrakten Expressionismus, das ist jetzt nicht, dass du sagen würdest, also mein Stil ist irgendwie expressiv, sondern also du redest dann von einer künstlerischen Position, bei der du also hauptsächlich eine intellektuelle Arbeit verrichtest und nicht mit einem Pinsel rumfuhrwerkst.
Über die Sprache, die man anbringt als Künstler oder als Besucher auf einer Messe, reden wir gleich noch mehr. Wir machen kurz ein musikalisches Break und gehen in der Tat nach Miami. Ich habe Musik rausgesucht von A&R, Awesome New Republic. Die haben damals 2011 auf der Eröffnungsparty der Art Basel Miami Beach gespielt. BBC und KCRW spielen sie auch sehr viel. Die Nummer heißt It's Around You. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen heute zu dem Thema, wie verhält man sich richtig auf einer Kunstmesse? Christian Sehrendt ist noch am Mikrofon und wird uns hoffentlich ein bisschen was über die Sprache erzählen, denn der Smalltalk auch bei der Kunstmesse, ja, der will ja auch ein bisschen gelernt sein, damit man nicht gleich entlarvt wird als Anfänger. Wir nehmen mal eine Situation an, man steht vor einem Bild. Man möchte gerne dem Galeristen mitteilen, dass einem das Bild gefällt. Kann man so einfach sprechen irgendwie oder wie sollte man seine Freude ausdrücken?
Man sollte seine Freude nonverbal ausdrücken. Also man könnte zum Beispiel mit den Fäusten.
Aber man sollte gar nicht reden.
Ja, also man könnte mit den Fäusten auf den Brustkorb trommeln oder so und so Urwaldrufe ausstoßen. Ja. Nee, ich meine, ich bin inzwischen dazu gekommen zu sagen, es ist eigentlich schon zu viel über Kunst geredet worden oder geschrieben worden und ich gebe auch zu, dass ich selber eher Teil des Problems als Teil der Lösung bin. Aha. Du hast ja gesagt, mit 10 Büchern hat man selber zu diesem Papierberg beigetragen, aber trotzdem ist es ja nicht zu spät, wenn man sagt, ich bereue. Ja,
das ist auch und ich bin jetzt, outcoming jetzt.
Ja, ich bin jetzt auf dem Trip, dass es in vielen Fällen besser ist, gar nicht über ein Kunstwerk zu reden, weil an sich hat ja Kunst auch eben im Unterschied zum Schriftlichen, also zum Text, ja den Anspruch, so wie die Musik, eben nonverbal zu wirken. Also über Musik müssen wir auch nicht die ganze Zeit reden, die geht halt rein ins Ohr und erreicht uns, berührt uns, reißt uns mit oder auch nicht. Oder sie sorgt für so einen Kotzreiz, ne? Also gibt's ja auch bei Musik. Jedenfalls. Und das ist bei Kunst eigentlich ähnlich. Und wenn wir vor dem Kunstwerk stehen, dann berührt uns das oder interessiert uns
dann
das.
Dann mache ich einfach nur den Daumen hoch.
Stehen oder? Bleiben. Genau, wir können das also liken, sozusagen, nonverbal liken. Oder ich finde, man sollte sich einfach keinen Zwang mehr antun. Wenn einem nichts einfällt dazu, wenn man nicht darüber reden will, dann sagt man einfach nichts. Und Sachen, die irgendwie einen Kick geben, da sprudeln die Worte dann sowieso von selbst raus. Aha. Ich finde, das Schlimmste ist immer, also man könnte eigentlich so eine Art einen Film machen, nur aus ganz peinlichen Situationen, wo Leute vor dem Bild oder vor einer Skulptur stehen, beide damit nichts anfangen können und beide glauben, sie müssten jetzt reden, weil sie vielleicht sich gegenseitig beeindrucken wollen, weil halt das so eine Art Date im Museum ist, weil da jemand steht mit seinem Chef oder seiner Chefin oder mit der Schwiegermutter und niemand will sich eine Blöße geben und dann wird ein Scheiß geredet, das ist unglaublich. Das müsste man erstmal aufnehmen und zu so einer Art Collage zusammenhämmern. Oder es wird eben intellektuell darüber geschwätzt. Also und da kann man dann halt, und da kommt dann immer so, das ging in den 70ern los, dass sozusagen die linke Kulturkritik in diesen Jargon ins Reden über Kunst hineingeschwappt ist. Und seitdem ist es immer so, wenn also ernst nehmende Menschen über Kunst schreiben und sprechen, da muss man immer so eine ganze Latte von französischen dekonstruktivistischen Philosophen drauf haben. Baudrillard und Lacan und Deleuze, und das muss man immer abarbeiten, oder das muss man so eine Art intellektuelles Name-Dropping. Und wenn man das alles durch hat, dann kann man dann so ein bisschen noch was über die Kunst sagen, und man muss sich in der Kunstgeschichte auskennen. Also man muss dann immer sagen können, das ist eine Hommage an Warhol und der bezieht sich wiederum auf Duchamp, hahaha. Und dann hat man die anderen schon abgehängt und
das ist das Ass im Endeffekt. Wenn ich kunstgeschichtlich Bescheid weiß, dann kann ich alle anderen Floskeln doch total entlarven, oder?
Ja, also poststrukturalistische Philosophen drauf haben, die muss man einfach pauken, würde ich sagen. Also
Sagst du es nochmal?
Poststrukturalistische Philosophen.
Ja, okay.
Plus ungefähr zwei Dutzend Künstlernamen der Avantgarde von Duchamp bis in die Gegenwart, und dann damit kann man arbeiten.
Okay, das müssen wir nochmal draufkriegen. Ich habe ein paar Sprüche, die auch in deinem Buch vorkommen, mal einsprechen lassen. Wir hören uns diese Sprüche über Kunst bzw. über Messe mal ganz kurz an, wie das klingt.
Bin gerade erst gekommen. Ganz was anderes. Ganz was Eigenes. Also die Ausstellung setzt neue Standards. Schwierig, aber spannend. Eine ganz wunderbar kuratierte Show.
Eine ganz wunderbar kuratierte Show klingt auch...
Kommt drauf an, wem man das sagt. Wenn man es dem Kurator sagt, ist es natürlich ein ganz durchsichtiger Versuch, sich anzuschleimen. Ja. Besonders wenn man als... Das Schlimmste ist, wenn man als Künstler dem Kurator sagt, eine ganz wunderbar kuratierte Show, obwohl man selber nicht dabei ist. Also das ist...
Ja, aber das ist ja im Endeffekt
die
Ausrede, die man da bringt, natürlich. Also dann war man geistig. Wie ist es mit, also auch spannend fand ich, schwierig, aber spannend?
Das passt immer, ja.
Das geht immer, ne?
Ja. Und umgekehrt natürlich auch. Wenn man sagt spannend und wenn die anderen erwarten, dass man dann sagt warum, dann sagt man aber schwierig. Punkt. Heißt auch, möchte jetzt nicht mehr darüber reden, sondern weitergehen oder neue Beckspulle.
Da reiht sich auch dieses ganz was anderes, ganz was eigenes ein bisschen.
Ja, das sind halt diese ganzen Phrasen.
Und die muss man aber im Endeffekt, die sollte man schon auch lernen.
Ja, aber wenn man zum Beispiel sagt, also das sagt mir was, dann ist natürlich immer Risiko, dass einer boshaft fragt, ja, was... Und dann, dann entweder da muss man was halt in Reserve haben, was man hinterher schießen kann. Ne?
Wie ist es so generell immer Zeitdruck vorzutäuschen? Also wenn man merkt, es geht irgendwie mit einem Gespräch los und dann sagt man, oh, ich habe gerade noch eine Verabredung mit einem anderen.
Ja, Zeitdruck ist immer gut und das sollte vielleicht auch den ganzen Auftritt dominieren. Also man schleicht nicht so andächtig da umher und schaut unterwürfig Bild nach Bild an oder Koje nach Koje, sondern man marschiert in so einem Paradeschritt dadurch. Hoch erhobenes Haupt, die Arme locker seitlich schwingend. Und dann hat man am besten noch irgendwie so ein bisschen so untergeordnetes Gefolge dabei. Man kann das ja auch irgendwie arrangieren, dass einer diese Rolle spielt. Also man geht dann da durch und hat so zwei, drei Leute noch dabei, die so beifällig nicken oder denen man was zeigt. Also diese Geste ist zum Beispiel auch gut. Man geht in diesem Parademarsch durch die Messe durch, hält nur ganz kurz an bei bestimmten Kojen, zeigt auf was und erklärt seinen Begleitern was. Und zwar in so einem Chefton oder so ein bisschen in so einem Bescheidwisserton. Am besten sagt man gar nichts, sondern man zeigt nur kurz drauf, sagt gut, schlecht, kenne ich, war schon in bei der Messe dabei, letztes Mal schon nicht verkauft, gut, schlecht, kenne ich, das ist nix, weiter. Also so in diesem Tempo auch. Dann denken alle, oh, der weiß schwer Bescheid, der hat wenig Zeit, der räumt ganz groß, der räumt das Feld ab.
Also ich meine, mit der Attitüde sind wir natürlich schnell über die Ausstellung gelaufen.
Wir sind schnell durch, aber das ist ja auch für einen selbst schön, wenn es schnell vorbei ist. Ne?
Also, aber die Gefahr, dass man angesprochen wird, ist natürlich nicht da, ne?
Nee, vielleicht lässt man dann unauffällig irgendwo seine coolen Visitenkarten fallen und dann rennen die Leute einem schon von selbst hinterher.
Sollte man denn, um nochmal kurz auf diese Visitenkartensache zurückzukommen, da sollte man auch schon ein bisschen Zeit investieren, ne? in eine schöne Visitenkarte.
Ja, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das überall wirklich so angesagt ist. Mhm. Also man muss es ausprobieren. Es kann sein, dass unter Geschäftsleuten, wenn man jetzt in Japan auf einer Messe wäre, dann wäre das sehr wichtig, weil da ist der Visitenkartenkult halt unschlagbar zum Beispiel. Mhm. Man müsste so verschiedene Wege haben, wie man kommuniziert oder sich selbst darstellt. Mhm. Also am schlimmsten ist es, wenn man Leuten versucht, seine Homepage, also verbal zu diktieren.
www.
www. Nee, Entschuldigung, habe ich versprochen und dann nochmal korrigieren. Also das ist dann
auch eine schöne Vorstellung. Wir sprechen gerade über die Kommunikation auf einer Kunstmesse mit Christian Sehren, der ist Kunstwissenschaftler und Buchautor. Und wir nehmen noch eine fiktive Situation vielleicht her. Es gibt eine Diskussion, es sind drei Menschen, die stehen in einer Gruppe und unterhalten sich. Darf man einfach dazu treten und dann irgendwie so wild mitnicken und sagen, ja, finde ich auch? Ist man dann so anerkannt?
Wenn man das zu ungeschickt macht, drehen die sich dann um und fragen einen, was wollen Sie denn verkaufen?
Wobei umgedreht, da habe ich gelernt, ist ja nicht schlimm, oder? Also Menschen, die umgedreht zu Bildern stehen, sind ja eigentlich die wahren Kunstkenner, oder?
Ja, weil bei der Vernissage oder Opening oder noch viel besser Preview bitte mitschreiben.
Preview,
Opening ist eigentlich nur so für Proleten und Touristen. Die Preview, also die Vorbesichtigung ist entscheidend. Die ist dann am Vorabend. Und manchmal gibt es auch zwei, also gibt es vor der Vorbesichtigung noch eine Vorbesichtigung für die ganz wichtigen Sammler.
Wird das getwittert oder wie kriegt man das mit?
Nee, getwittert, das ist also strengstens konspirativ. Das sind nur eine Handvoll Leute, die davon wissen. Das sind die allerwichtigsten Sammler aus den allerbesten Familien mit den allerbesten Referenzen und die machen bei der Vorbesichtigung im Prinzip schon die guten Stücke unter sich aus. Da sind übrigens auch die Museumsdirektoren dabei, die noch einen Ankaufsetat haben für solche Späße. Aha. Und bei der Vorbesichtigung kommt dann sozusagen der Mittelstand unter den Sammlern und Museumsleuten. Die dürfen sich dann um die Reste balgen und die wirklich guten Sachen sind am Eröffnungstag der Messe dann schon längst verteilt und dann kommt halt nur noch, da wird man nur noch angeschnauzt, for buyers only und sowas.
Okay, also die Kommunikation in der Gruppe ist auch ein bisschen eine schwierigere dann.
Es sind verschiedene Schichten einfach. Also der Kunstmarkt, also der Kunstszene ist extrem differenziert. Es bildet sozusagen die Gesamtgesellschaft nochmal in sich ab.
Okay.
Nicht verstanden?
Das nee, doch, das war ein schönes Bild, das du gezeichnet hast. Ja, es war sogar sehr realistisch,
ja.
Um das mal einer Epoche zuzuschreiben. Lustigerweise waren Susanne und ich haben uns auch mal getroffen auf einer Museum für neue Kunst.
Nee, Museum für angewandte Kunst.
Genau. In Köln waren wir, es ging um Stühle und da hatte ich auch das Gefühl, also Charity hieß die Aktion, man konnte sich einen alten Stuhl mitbringen und dann hat man einen neuen Stuhl bekommen. Und da war es, glaube ich, auch
wenn
so,
wenn man 100 Euro gespendet hat für das Museum.
Richtig, genau. Und da war es auch so, dass es, glaube ich, so ein Preview oder ein Pre-Preview, Christian, wie du es gerade genannt hast,
da
auch
muss
gab.
Man hin, genau.
Genau, ja. Und da waren wir beide nicht, deswegen haben wir beide so mittelcoole Stühle jetzt nur abgestaubt.
Ja, das ist, da sieht man mal, also, wie das ist. Müsst ihr noch, also wenn ihr da wirklich rein wollt, ich will da rein, ja, wenn man so Schröder-mäßig am Zaun hängt vom Kanzleramt. Aber also, ich will da lieber nicht rein. Das ist, glaube ich, draußen schöner und dann rein zu gucken.
Wie ist es denn mit so einem ganz progressiven Auftritt auf so einer Vernissage? Also mit einem, ich laufe mit einem Megafon rum.
Also Schlingensief-mäßig, also ja, Performance so und oder irgendwie so Occupy Art Cologne, ja.
Wieso hast
könnte Erfolg haben, aber. Ja. Diese politische Kunst, das ist ein bisschen ein veralteter Begriff, ich weiß nicht, wie man es heute nennen würde, ist eminent wichtig. Also zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen müssen halt diesen Touch haben, dass sie halt die komplexe Welt, die Folgen der Globalisierung in ihren Arbeiten abbilden oder sich darauf beziehen. Und dazu gehören eben auch so Performances oder so Sachen, die aussehen wie politische Kunst oder die Bevölkerung zum Mitmachen auffordern, aber tatsächlich ist es alles nur Konzeptpop.
Da sind wir wieder. Aber die ehrfurchtsvolle Gebärde vor dem Bild sollte ich schon auch machen. Also das heißt, Arme verschränken, vielleicht einmal ans Kinn fassen, wieder zurück.
Kommt drauf an, wen man beeindrucken will. Ich würde die Gebärde des ehrfurchtsvollen Betrachtens. Ja. Also so den Denker vor dem Kandinsky-Werk, wenn man den Denker macht vor dem Kandinsky-Werk, das würde ich eher fürs Museum mir aufsparen.
Ah.
Und bei der Messe geht's ja eher darum, dass man absolut up to date ist und dass man unter dem vielen Mist, den es da gibt, zielsicher die Perlen findet. Und dazu gehört eben für mich diese Shaker-Attitüde, wie ich schon beschrieben habe, wie man, dass man so im, wie ein Wirbelwind da im Sturmlauf da durchrennt und irgendwie auf die Werke zeigt und seinen Begleiter oder Begleiterin irgendwas Schlaues dazu sagt oder was Abfälliges oder ein schön hochnäsiges Gesicht die ganze Zeit. Und im Museum ist eher so dieses Ehrfurchtsvolle, weil im Museum die Schinken im Museum. Die
Im sind Museum also, werde ich aber auch nicht angesprochen. Also ich meine da.
Ja, aber da will man ja vielleicht wen beeindrucken. Wie gesagt, Freundin, Schwiegermutter, Chef oder sonst was, ja. Vermieter, keine Ahnung, wenn auch wichtig sein kann. Da will ich ja wen beeindrucken und die Schinken im Museum, sie sind wirklich gut abgehangen. Da ist dann auch klar, also was im Museum hängt, das ist was wert. Und da darf man dann diese ehrfurchtsvolle Gebärde aufsetzen oder Mimik aufsetzen. Und auf der Kunstmesse, das ist ein Haufen Ramsch, aber dazwischen sind irgendwie die tollen Sachen und da muss man den Spürhund kultivieren, der zielsicher den Knochen findet. Genau.
Warst du schon mal in New York auf The Armory Show?
Nee, ich war mal in New York, aber nicht da.
Okay, da kommt nämlich unser letztes Musikstück vor den Nachrichten her. Die Armory Show ist die größte Kunstmesse, die da in New York stattfindet. Neon Indian ist der Interpret und die Nummer heißt Polish Girl. Und dann kommen die Nachrichten und danach sprechen wir hier bei D-Radio Wissen noch weiter mit Christian Sehrend über, ja, um es mal auch englisch zu sagen, How to Behave auf der Kunstmesse. Bis dahin Musik. Und da sitzen wir immer noch und diskutieren, wie wir uns jetzt artgerecht auf einer Kunstmesse unterhalten und wie wir uns artgerecht dort benehmen. Christian Sehrend, Kunstwissenschaftler und Buchautor, ist heute unser Gast in Mainz immer noch zugeschalten und in unserer Redaktion, in unserer Kölner Redaktion, in unserem Studio ist es ein bisschen voller geworden. Sophie Stiegler aus den Nachrichten ist hier und wir kommen jetzt zu einem Punkt, in dem wir immer sogenannte No-News vortragen, also Nachrichten, die es nicht ins Hauptprogramm bei uns geschafft haben. Sophie, was hast du dabei?
Ja, ich habe 4 Themen ausgewählt von den ganzen, die wir heute nicht gemacht haben. Das sind natürlich immer viel, viel mehr, die in den Papierkorb wandern, weil sie dann doch alt sind oder doch langweilig oder wie auch immer. Eine davon ist weder alt noch langweilig im Prinzip, aber es wurde auch, glaube ich, die letzten Tage schon lang genug diskutiert. Der Prozess von Anders Breivik geht natürlich weiter und er sagt natürlich auch neue Dinge. Und wir berichten darüber aber jetzt erstmal möglichst nicht mehr, es sei denn, es kommen wirklich noch überraschende Dinge zutage dabei. Also wenn er heute seinen Massenmord genau weiter beschreibt, dann möchten wir das ehrlich gesagt auch nicht so genau
wissen.
Man
muss ja auch keine Plattform bieten in dem Sinn, ne?
Genau. Das haben wir uns auch gedacht. Dann ein anderes Thema, das wir heute unseren Hörern vorenthalten haben, war das ewige Gezerre um die Tankstellen und ihre Preise. Es gibt da einen neuen Vorschlag vom Bundeswirtschaftsministerium, wem sie ihre neuen Preise melden müssen etc. Das schwelt ja schon seit einer ganzen Weile, das Thema. Aber die verschiedenen.
Der Beschluss ist doch, glaube ich, dass man sofort bei Preisänderungen Ansage machen muss, ne?
Beschluss gibt es oder noch darüber diskutiert, nicht. Genau. Der Vorschlag ist das, genau. Und vorgeschlagen wurden jetzt aber schon verschiedene Varianten und wir möchten das machen, wenn es denn soweit ist.
Sehr gut, ja.
Wobei ich persönlich, ehrlich gesagt, die ganze Diskussion auch etwas verlogen finde, weil ein großer Anteil der Benzinpreise in Deutschland sind immerhin Steuern. Das heißt, wenn das Bundeswirtschaftsministerium unbedingt möchte, dass das Benzin billiger wird zum Beispiel, dann kann man auch die Steuern senken.
Das stimmt. Gibt es da schon ein Datum, wann da ein Beschluss ist? Geht es irgendwie in den Bundestag rein irgendwann?
Das sind erstmal Vorschläge, soweit ich das weiß.
Soweit ist noch nicht.
Ja, okay. Ruhe mit den Pferden.
Deshalb auch keine Meldung.
Genau. Dann habe ich noch 2 Wissensthemen mitgebracht. Eins ist streng genommen kein Wissensthema, aber wir blicken ja auch immer so ein bisschen auf gesellschaftliche Veränderungen und da würde das Thema, das ich jetzt vorstelle, auch theoretisch reinfallen. Aber es war dann doch ein bisschen zu abgefahren. Es geht um sogenannte Glaubens-Drive-Thrus, wie sie hier genannt werden in der Agenturmeldung. Und zwar, man kann sie auch euphemistische Haltestellen des Glaubens nennen. Und zwar gibt es Kirchen in Brasilien, die an Schnellstraßen sozusagen ein eine schnelle Minimesse oder Beichte oder wie auch immer anbieten für die gestressten Autofahrer.
Ich wollte gerade sagen, Autobahnkirchen kennt man auch bei uns, ne? Irgendwie, also stimmt. Da ist zwar nicht immer Messe, aber wurde auch bei uns an die Autobahn mal gebaut, ne? Klingt so nach einem amerikanischen Modell irgendwie, dieses Las Vegas Predigt in, also to go.
Ja? Also das nennt sich wirklich Drive-Thru. Es ist hier allerdings nicht genauer beschrieben, ob man da wirklich nicht aussteigen muss aus dem Auto. Das
so ein bisschen ja. Glaubensquickie. Ja. Kann nicht
funktionieren. Kann man es nennen, ja. Direkt an der Fahrbahn.
Christian, was hast du gesagt?
Das wäre ja auch nochmal Friedhof to go. Also man kann also Reisende gleich beerdigen und durchs Krematorium schicken.
Ist vielleicht eine Buchidee für dich, ja.
Nee, ich denke nur, es gab vor kurzem die Meldung, die hätte es auch in eure Liste geschafft.
Ja.
Eine Reisegruppe aus Litauen auf dem Weg nach Paris oder Zentraleuropa.
Ja.
Und bei dieser Shoppingtour ist ein Mitreisender verstorben, auf der Hinfahrt schon. Und man wollte deshalb die Tour nicht abbrechen und hat den auf die Ablage hinten gebettet. Und ja, und eiskalt die Shoppingtour durchgezogen. Auf der Rückfahrt ist es dann bei der Polizei, bei der Grenzkontrolle aufgefallen.
Das ist doch ein Film.
Es hat ein bisschen gerochen.
Ja, es ist wirklich passiert.
Ja.
Shop till you drop.
Ja, das wäre auch keine Nachricht. Wäre zu pietätlos.
Ja.
Wahrscheinlich.
Also weg damit.
Sophie, das waren die No-News des Tages.
Ah, du hast noch was. Ja, das waren erst drei.
Entschuldigung.
So, die beste habe ich mir natürlich bis zum Schluss. Naja, wie man sieht. Also für die Rugby-Interessierten ist das auf jeden Fall eine ganz wichtige Meldung. Es geht nämlich um den Zusammenhang zwischen Rugby-Siegen von Wales und den wiederum, es geht um Tode der Päpste. So. Nee. Und es gab eben zwei Wissenschaftler, die eben auch selbst aus Wales stammen, die da einen Zusammenhang erkannt haben wollen. So. Sie haben sich angeschaut, wann Wales am besten gespielt hat und unter anderem den Rugby Grand Slam gewonnen hat. Und tatsächlich haben sie wohl festgestellt, dass da überdurchschnittlich häufig auch Päpste sterben.
Aha.
Und zwar seit 1883.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ja, das ist ja eine Verschwörungstheorie.
Also sie beschreiben, jedes Mal, wenn Wales den Rugby Grand Slam gewinnt, stirbt ein Papst, außer 1978, da sind zwei Päpste gestorben.
Ui, das ist aber auch makaber. Wann haben wir den nächsten Grand Slam? Weiß man das? Müssen wir mal recherchieren. Ne?
Kopf, bin ich so müssen wir mal gucken. Fan. Ja, aber sie sagen, dass die Ergebnisse der Wales-Mannschaft könnte durchaus das Leben der Päpste gefährden.
Mhm.
Und sie warnen davor sozusagen.
Ui, müssen wir gucken, dass er nicht demnächst ist. Der Weltcup.
Der besteht eine Korrelation.
Spannend.
Arme Ratze. Ja.
Ja. Spannend. Vielen Dank für diese fantastischen No-News. Es war sehr illuster. An dieser Stelle würde ich sagen, wir lösen unser Radiorätsel mal kurz auf. Und Christian Sehrendt, unser Gesprächspartner heute zum Kunstthema. Und alle, die natürlich hier in der Redaktionskonferenz sind, die können mitraten. Das ist ein Radiorätsel, das den ganzen Tag über bei D-Radio Wissen läuft. Und wir lösen es jetzt auf. Es ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Im heutigen Aerobic hören wir ein paar gespielte Szenen, der jemand bzw. etwas gesucht wird. Also jemand oder etwas wird gesucht. Es geht. Der Oberbegriff ist gut gereift. Also es kann eine Sache sein, es kann aber auch eine Person sein. Christian, hast du noch Sauerstoff zum Denken?
Ja, habe ich. Ja.
Okay, dann hören wir hier mal ganz kurz unser Radiorätsel Aerobic.
Aerobic. So schwer.
Bergsheimer, Apparat 13, grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Bin ich da richtig bei der Aufpasser GmbH?
Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Kind fühlt sich bei uns geborgen. Ja, das ist richtig. Was darf ich denn für Sie tun?
Also, wir suchen jemanden, der sich um unseren Sohn kümmert.
Mhm. Täglich, wöchentlich, gelegentlich?
Na, wir dachten so an einmal die Woche ab 21 Uhr.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir arbeiten 24 Stunden.
Ja, wunderbar.
So, gut. Dann brauche ich bloß noch ein paar Informationen von Ihnen. Wie war dein Name?
Eulenspiegel.
Eulenspiegel. Aha. Und wie alt ist er, der Kleine?
14.
Was, 14? Und da braucht er noch jemand zum Aufpassen?
Ja, also wissen Sie, ist ein bisschen schwierig. Er hat irgendwie nur Flausen im Kopf. Verspielt, sagt sein Psychologe.
Aha.
Wir haben irgendwie einfach kein gutes Gefühl, ihn allein zu Hause zu lassen.
Ah ja, da findet man schon jemand. Wissen Sie, wir haben so einige Damen und Herren mit Erfahrung beim Militär. Verstehen Sie?
Ja, das klingt ja gut.
Also, Auftrag ist gebucht. Gehen Sie beruhigt am Abend aus. Wir kümmern uns um Kind und Haus. Ja, also, die Abpasser bedanken sich. Merci, Jana. Auf Wiedersehen.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Ihr Robic, unser Radiorätsel heute. Wir suchen jemand oder etwas. Christian, bist du irgendwie vorangekommen? Hast du eine Vermutung? Es war ein bisschen komplex, muss man sagen.
Habt ihr irgendwas gegen Österreicher?
Nein, nicht direkt, aber es wäre auch das falsche Land. Ja, es wäre das falsche Land gewesen.
Nein. Ich habe keine Ahnung, sorry.
Ist schwierig. Ich habe gesehen aus der Nachrichtenredaktion, die Sophie hat den Arm hochgerissen. Sophie,
ja,
du weißt
ja,
es, oder?
Also zumindest, es kann sein, dass es noch länger ist, aber die Mitte weiß ich. Soll ich jetzt sagen?
Ja, sag mal.
Till-Sitter.
Ja, sehr gut. Gesucht wird ein Sitter für Till, ein Till-Sitter. Klasse.
Mann, war das schwer.
Ja, das war schwer. Das war echt schwierig. Ich habe es beim vorher...
Ich
beim
dachte, anderen. Das sollten die Hörer lösen, das Rätsel. Jetzt habt ihr das selber gemacht.
Oh Mist, jetzt haben wir verraten.
Ja, die Hörer haben es auch gelöst. Wir haben ja Einsendungen und da werden wir jetzt digital oder voll elektronisch einziehen. Und zwar habe ich jetzt die Lostrommel angeschmissen. Und Sophie, du sagst einfach mal Stopp und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Genau, das
Gewinner
ist
kriegt ein Praktikum bei euch.
Genau, nicht ganz. Das ist Fabian Sander. Herzlichen Glückwunsch. Und heute, weil unser Rätsel wie jeden Freitag sauschwer war, gibt's nämlich den Deutschlandradio DAB Plus Stick. Und auch
zwei Karten
für das Forum Neue Musik heute Abend im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks.
Genau.
Das
hör auf zu lachen.
Können auch Spaß. Alle... Das ist
eine neue Musik. Ich muss ganz ehrlich sagen,
ist das
ich bin
diese
auch
Zwölftonmusik.
Nein, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch dachte auch neue Musik. Da kann man nichts mit anfassen, nicht mit anfangen. Es ist sperrig, es ist total schwierig. Man hat gar keinen Zugang. Ich habe gestern eine Redaktionskonferenz dazu gehabt. Die kann man auch nochmal online nachhören. Und ich muss wirklich sagen, muss man eine Lanze brechen. Ich glaube, diese neue Musik, die mausert sich. Die braucht einfach nur ein bisschen Pep.
Ja, wenn man alles anfassen will, dann sollte man welche Musik hören, wenn man was macht?
Zum Schunkeln was hier, in Mainz wird geschunkelt.
Ja, Kuschelrock.
Ah.
Aber vielleicht können wir
das
noch
Das war
was
schon das nächste Aerobic, Sophie.
Zum Programm sagen, das beginnt ab 20 Uhr genau. Mit L'Homme Armé, einem Hörstück von Rainer Schlenz. Und danach Autopsie de la Foi von Brice Posse. Und ab 22.30 Uhr Sion Hell präsentiert von D Radio Wissen.
Ja, und wir übertragen das natürlich auch im Radio 22.30 Uhr in einer Lärm Live Sondersendung. See You in Hell, fantastisches Projekt. Das klingt auf jeden Fall ganz fein. Wollte mal fragen, wie ist es denn generell mit solcher, weil du jetzt gerade schon über neue Musik gelacht hast, Christian?
Ich habe nicht gelacht, ich habe mich gefreut.
Ja,
für den Gewinner.
Weiß man ja bei dir.
Ja, ehrliche Anteilnahme.
Wie ist es generell mit so Musik auf Vernissagen? Das passiert ja eigentlich nicht, oder? Also bei der Party an sich dann ja später, aber bei einer Kunstausstellung läuft doch keine Musik, oder?
Naja, manchmal ist das so ein bisschen so sonntägliche Matinee-Stimmung, ne? Also vielleicht so eher in der Provinz im Künstlerhaus, weiß ich, Obertuttlingen, falls es das gibt, sorry, falls es das wirklich gibt. Da ist dann quält noch jemand eine Geige und dann wird dann noch der Kulturdezernent, hält dann noch eine Rede und dann hält der Bürgermeister noch eine Rede und so weiter und dann sind die Schnittchen schon richtig durchgeweicht. Also ist manchmal ganz schön hart, bevor man da was zu essen bekommt, wenn man wegen des Essens da war.
Würde sich ein Kunstmessebesuch denn deiner Meinung nach für ein erstes Date eignen?
Ja, also ich denke schon. Also wer wagt, gewinnt. Das ist sicherlich interessanter als ein Fußballspiel zu besuchen.
Die Frage ist nicht ohne Grund gestellt, denn wir haben bei Facebook schon ein paar Kommentare.
Genau, du hattest, Thilo, glaube ich, gerade gesagt, dass man im Museum nicht angesprochen wird.
Ja.
Da haben wir einen Kommentar, und zwar von Katrin Moses, die sagt, im Museum wird man sehr wohl angesprochen, zumindest als Frau aus eigener Erfahrung würde ich sagen, Flirt-Location Nummer 1.
Ja, du schau an. Also ich
das glaube ich nicht. Also, weil es gibt einige Museen, die haben genau damit experimentiert und zwar so eine Art Single-Treff im Museum angeboten. Mhm. Und diese ganzen Angebote sind alle so gut wie eingegangen.
Ja, aber das ist ja ein Angebot, das klappt ja auch nicht. Du kannst ja nicht sagen,
weil
wir machen
nur Frauen erschienen sind und die Männer, also wie verängstigte Häschen da gejagt werden. Und die wurden zum Teil direkt angesprochen in den Ausstellungen, ob sie nicht Lust hätten, jetzt, ob sie allein hier wären, ob sie nicht mitmachen wollten bei diesem und so weiter. Das scheint eine einseitige Sache gewesen zu sein und funktioniert offensichtlich nur in der Theorie.
Wobei man sagen muss, wenn man mit jemanden mag und mit jemanden beeindrucken will, dann habe ich das Gefühl schon auch, man geht mit ihm vielleicht mal gleich zu Beginn ins Museum. Das hat schon irgendwie so eine Magie, glaube ich. Also ich glaube,
und das ist natürlich auch beim Fußball parallel interessant ist. Interessant ist ja beim Date, wenn man mit jemand ausgeht, den man noch nicht so richtig kennt, dass man denjenigen von einer emotionalen Seite her kennenlernt. Also nicht wie er eben kontrolliert und vorbereitet ist, sondern dass er irgendwie was von sich zeigt, was irgendwas aus eine Emotion aus ihm herausbricht. Und das kann natürlich im Stadion beim Dortmund-Spiel sein, also dass man merkt, was das eigentlich für Mensch ist, der da neben einem steht. Es kann aber auch im Museum sein, weil wenn man ein Gespräch über Kunst führt, dann zeigt man ja eigentlich, was für Erfahrungen habe ich bisher mit Kunst gemacht, also wie ist meine emotionale Verbindung zu Kunst, also habe ich sozusagen da ein reiches Vorleben oder Innenleben? Oder ist das für mich eigentlich auch nur so eine Prestigesache, wo ich so oberflächlich irgendein Wissen absondere oder so eine Kompetenzfassade errichte? Das kann man schon beim Museumsbesuch sehr gut austesten. Aber gemein ist natürlich, wenn man dann den anderen auf dem falschen Fuß erwischt, beziehungsweise wenn man eine Ausstellung besucht, die nur einem aus dem Paar gefällt und der andere weiß gar nichts dazu zu sagen und sieht dann irgendwie entsprechend alt aus.
Schwierig, aber spannend.
Ja, oder so rum, ja.
Also ich fahre mit Freunden gerne in die Museum Insel Hombruch, weil man da einen ganzen Tag verbringen kann. Das ist so eine Stiftung auf so einer, also so ein Naturschutzgebiet auch. Das ist ein riesiges Gelände.
Eine Insel, da kann man dann nicht weg oder was?
Nein, das heißt nur Museum Insel. Aber man kann halt den ganzen Tag, also ein Architekt hat da so 12 Gebäude, glaube ich, hingebaut. Und da ist so eine Sammlung, das sind auch sehr gegensätzliche Sachen, so irgendwie chinesische Kunst und gegenüber ein Kandinsky. Da gibt es keine Aufsichten und
das heißt, man kann auch alles anfassen, ne?
Ja, diese Kissenbilder, die auch in Berlin im Schloss Bellevue hängen, die hängen da auch. Ja. Und also ein Freund von mir hat die echt auch angefasst und ich so, reiß dich mal zusammen, hier nicht die Kissenbilder anfassen. Genau.
Wollte ich gerade sagen. Also so, das ist ja auch ein absolutes No-Go, dass man irgendwie ein Bild auf einer Vernissage berührt.
Ja, ja, machen nur Kinder und Angehörige von indigenen Urvölkern,
beziehungsweise
die Magie des Kunstwerks ertasten wollen.
Wenn ein roter Kleber draufkommt, da ist der einzige Kontakt wahrscheinlich, dann ist es halt gekauft, ne?
Genau, angefasst ist gekauft.
Nein, aber ist es nicht mit diesem roten Kleber, macht man den nicht mehr drauf?
Den macht man drauf, aber auch um zu blöffen.
Ah.
Ja, und das ist natürlich blöd, wenn man überrissen hat und das dann überhaupt keiner kauft am Ende, dann muss es ins Depot und da ein bisschen abgammeln.
Es gibt ja so viele Fettnäpfchen dort. Ich habe anfangs der Sendung schon gesagt.
Achso, mir fällt ein, ich wollte noch was Ernsthaftes sagen. Sind wir schon fast am Ende? Ist noch Zeit dafür?
Wir haben noch ganz. Ich wollte noch ganz kurz. Du darfst.
Ja. Und zwar interessant ist ja, dass das Problem der sozialen Schichten oder Klassen in der Kunst scheinbar keine Rolle spielt. Indirekt aber doch. Aha. Viele Leute mögen ja keine moderne Kunst oder keine zeitgenössische Kunst, weil sie sich da unwohl fühlen. Sie fühlen sich eben genauso unwohl, wie sich andere in der Kirche unwohl fühlen. Es ist halt so diese Ausstrahlung der kühlen Intellektualität, die Ausstrahlung von in irgendwie feinen Leuten, feinen Umgangsformen. Man flüstert im Museum oder man fühlt sich irgendwie ausgeschlossen, weil man halt nicht die Codes nicht gleich erkennt. Und das ist ja ein Widerspruch dazu, dass man denkt, Kunst ist für alle da, weil Kunst ist ja offensichtlich. Also genauso wie Musik kann jeder hören, Kunst kann von allen betrachtet werden. Aber es gibt dann doch eine ziemlich starke soziale Schichtung. Und gerade indem man sich zu einem bestimmten Kunstgeschmack bekennt, zeigt man, dass man was Besonderes ist. Oder man stößt damit die anderen wirklich systematisch und ganz bewusst vor den Kopf. Wenn man zum Beispiel eine Umfrage machen würde, abstimmen würde über Kunstwerke, also Kunst nach demokratischen Kriterien bewerten würde, dann würden Kitschbilder, dann wäre sozusagen Dalí noch das Intellektuellste von dem, was wir im Museum hätten. Mhm. Also Kitsch und sentimentale Sachen oder irgendwie Soft-Porno-Geschichten, solche Arten von Bildern würden dominieren, weil die sind die populärsten. Wenn ich aber jetzt mich hinstelle und sage, ich mag nur monochrome Malerei, mhm, oder ich mag nur irgendeine Skulptur, die ist jetzt im schlimmsten Fall aus Müll oder aus Exkrementen hergestellt, dann geht's nicht nur darum, dann geht's vor allem darum, dass ich den anderen zeige, hey, ich unterscheide mich von euch. Es ist mir scheißegal, was ihr schön findet, was für euch wertvoll ist. Ich wähle etwas anderes aus. Und wenn ich dann noch eine soziale Position in der Gesellschaft habe, also ein hohes Ansehen, hohe Spezialisierung, hohes Einkommen, dass ich sagen kann, und Leute, passt auf, für diesen Scheißhaufen hier, ja, bezahle ich 5 Millionen Euro.
Aha.
Und dann kocht natürlich die Volksseele. Alle anderen fühlen sich megamäßig provoziert und sagen, für den Scheiß bezahlt der das. Mhm, aber wenn ich jetzt diese Position habe, kann ich sozusagen einen Hype um den Scheißhaufen auslösen, dass der Marktwert dieses Haufens enorm ist und sich andere Sammler und andere Leute, die sich dann an diesem Kunstmilieu orientieren, die sich an der Oberschicht orientieren, dann auch für diesen Scheißhaufen schwärmen und unbedingt zumindest eine Reproduktion davon haben wollen. Ah. Das heißt, ich kann die Kunst benutzen als Distinktionsmittel, mhm, kann mich davon abgrenzen von der Mehrheit und kann gleichzeitig, wenn ich also eine Führungsposition oder eine Meinungsführerposition habe, kann damit neue Trends und neue Stile etablieren. Und das ist indirekt eine Art Machtdemonstration. Und das wird wiederum auch von vielen als Provokation verstanden. Und um das jetzt noch abzuschließen, diesen Satz, viele Künstler und Kuratoren sehen auch dieses Problem unterschwellig und bemühen sich immer wieder auf verschiedenen Ebenen, das Soziale in die Kunst reinzubringen oder so eine Art politische Verantwortung für die Gesellschaft in der Kunst auch unterzubringen. Also man will Kunst für alle machen, aber man weiß, man macht eigentlich nur Kunst für eine intellektuelle Schicht, man macht Kunst für eine Oberschicht.
Ja, aber derjenige, der am meisten Geld hat, hat halt am meisten Macht, oder?
Er kann sich da sozusagen einkaufen, er kann sich in diesen intellektuellen Diskurs in dem Sinne einkaufen, aber er braucht natürlich auch einen gewissen Partner dann auf der Seite der Intellektuellen, um seine neuen Trends durchzusetzen, aber das gelingt in der Regel.
Mhm. Aber moderne Kunst ist nicht unbedingt nur so in so einem unterkühlten Rahmen, also ich kenne da andere Beispiele, ich weiß nicht, Erwin Wurm mit seinen One-Minute-Sculptures,
ja,
das finde ich zum Kaputtlachen. Also,
ja, aber das funktioniert auch nur vor dem Hintergrund, dass die meisten eben ein Bild von der Kunst vor Augen haben, wo es eben um Distanz, Kühle, Unverständlichkeit geht. Gerade deshalb lachen wir über Erwin Wurms Aktionen und Skulpturen und wir fühlen uns wohl in so Ambient-Art Environments, also wo halt die Kunst auf gemütlich macht, wo man irgendwie Massage kriegen kann oder eine Suppe isst im Museum, auf Sesseln sich rumfläht, gibt's ja alles, heißt Ambient Art, also wohnmäßig, also Ambiente. Ne?
Mhm.
Also gerade das Bedürfnis nach diesen Ausnahmen ist so groß, weil der Trend also eigentlich ungebrochen ist. Kunst ist was Kaltes, Intellektuelles, Schwieriges, da muss ich mich irgendwie mit auseinandersetzen, damit ich da mitspielen kann und diese Wohlfühlfaktoren kommen zu kurz und sind deshalb immer wieder auch sehr beliebt.
Vielleicht hätte ich dann doch bei dem Preis für mein Kunstwerk, das ich gemalt habe, das wir auf unserer Homepage sehen, ein bisschen höher greifen müssen. Jetzt können wir es an der Stelle ja auch auflösen. Christian, du hast mir ein kleines Malcoaching vorher gegeben. Das Bild ist eben rausgekommen. Wir hören mal ganz kurz rein, ob es denn jemand haben wollte.
Sie würden das für 20 Euro kaufen?
Interessanter als viele Sachen, dass man hier für viel teurer
findet. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht.
Gehört.
20?
Ja, 20 Euro.
20 Euro hätte es gegeben. Ich war bei 5.000, bin bei 5.000 gestartet.
Ich hätte es verkauft für 20.
Das habe ich leider nicht gemacht. Ich fand es dann doch selber schöner.
Stimmt es, dass du es weggeschmissen hast?
Ich habe es nur am Schluss einmal weggeschmissen. Hab mich wieder versöhnt mit dem Kunstwerk. Es ist wieder bei mir zu Hause.
Ja, ich würde es aufheben.
Also. Es ist wirklich in der Tat, vielleicht sollte man da einen Hype jetzt drum machen oder irgendwo reinstellen. Vielleicht wird es mir mal ganz viel wert. Der Mann hat gesagt, interessanter als vieles sonst. Und wir haben noch eine Frau, die nackt aus einer Banane steigt bei uns auf der Seite. Ich will nicht wissen, wie viel Geld dafür ausgegeben wird bei der Art Cologne. Christian, sag mir noch ganz kurz, wie generiert man denn überhaupt noch Kunst? Ist da die Vernissage immer noch die Kunstform, die sein muss, die Kunstmesse?
Na, das ist ja nicht, um Kunst herzustellen, sondern zum Verkaufen.
Die Trends Messe. Im Endeffekt werden ja da.
Ja, aber es gibt natürlich auch viele Künstler, Künstlerinnen, die sich auf der Messe umsehen. Also gerade für Studenten ist es auch sehr wichtig. Man sieht halt viele sich da umschauen, man beobachtet halt, was die anderen machen. Und aber das ist eben sehr kurzlebig auf den Messen auch. Und manchmal auch ist es sehr homogen, also sehr einheitlich und dann auch wieder langweilig. Also wenn man spionieren will und sich selbst orientieren will, ist die Messe eigentlich nur ein Mosaikstein. Mhm.
Du sagst aber trotzdem hingehen mit allen deinen Tipps, die wir heute Abend bekommen haben.
Hingehen, aber nicht zu oft. Ja. Alle 10 Jahre reicht.
Das ist sehr schön. Du sitzt gerade auch noch an einem Buch. Lass uns ganz kurz noch eine halbe Minute darüber sprechen, weil es war dir wichtig, dass du da auch noch kurz was dazu sagst. Es ist wieder ein weiterer Ratgeber.
Ja, also es ist ein Buch über meine Heimatstadt Kassel und die gilt als die hässlichste Stadt westlich Sibiriens und ist sozusagen Host alle 5 Jahre der Documenta. Und da wollte ich mal einige Fakten gerade rücken und es ist so eine Art Liebeserklärung an Kassel. Ja, bitte nicht lachen, aber sowas gibt es auch.
Ja.
Und so eine Art Reiseführer für alle, die sich überlegen, ob sie von Köln oder sonst wo die Reise antreten ins finstere Nordhessen. Übrigens auch die Heimat der Gebrüder Grimm.
Hat vielleicht auch was Schönes bei dir. Christian Sehrendt, vielen Dank für dieses illustre Gespräch über die Kunstmesse. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei der Online-Redaktion Susanne Basakaya. Schön, dass du da warst. Nachrichtenredaktion Sophie Stiegler war hier und unser Techniker sei auch nochmal gedankt. Norman Wollmacher und Christian, jetzt zum Abschluss noch dein geliebtes Kraftwerk. Du hast dir eine Nummer gewünscht.
Dankeschön.
Auch super. Musik, die man auf einer Messe hören kann.